Die, die laut sind, bekommen nur deshalb so viel Raum, weil es so viele gibt, die schweigen.
Politik ist ein Geschäft, das was ganz stark getrieben ist von Umfragen.
Weil die FPÖ ja nun, kann man mit Wahlplakaten belegen, christliche Symbolik für sich in Anspruch nimmt.
Willkommen zurück aus dem Podcaststudio der Stubenhocker in Innsbruck. Ganz kuschelig gucken wir da bei kaltem Wetter draußen. Die Sonne hat davor durchgeblinzelt, da wird es jetzt wieder bewölkt. Mir gegenüber hockt wer?
Paulina, hallo.
Hi, ich bin Nathalie, wie immer. Und wir sind heute alleine, oder? Haben wir uns nicht mal eingeladen? Na?
Nicht, dass ich wüsste, außer du siehst eine dritte Person im Raum.
Na, noch nicht keine Visionen, ich hoffe, das bleibt so. Na, wir machen wieder mal eine Folge zu zweit, haben wir uns gedacht. Und Paulina hat ein Thema mitgenommen, über das wir reden.
Genau, angesichts aktueller Ereignisse. Also heute ist der, das haben wir ja schon mal gemacht, heute ist der 23. Januar 2024. Und angesichts aktueller Ereignisse in Deutschland, aber auch im deutschsprachigen Raum, Thema Rechtsextremismus, Emotionalisierung politischer Debatte, würde ich gerne mit dir, Nathalie, über die Frage sprechen, kann man Christ sein und nicht politisch sein? Und dafür würde ich aber gerne erstmal von dir wissen, so ganz intuitiv, was heißt es, politisch zu sein?
Das ist echt eine interessante Frage, wo du mir das, also wir haben kurz über WhatsApp kommuniziert zu dem Thema und ich habe nachher auch viel über das nachgedacht und diese Frage, was ist eigentlich politisch, die beschäftigt mich echt schon lang und ist ja immer wieder so ganz kurz im Podcast angekommen, also auch besonders, wenn wir mit jüngeren Menschen geredet haben. Für mich ist politisch, also ich glaube einfach, dass jeder Mensch irgendwo politisch ist, weil Chormeinung zu irgendetwas zu haben, ist einfach. Aber ich denke, dass sich jeder irgendwo seine Meinung schon gebildet hat. Also auch die Menschen, die behaupten, das interessiert mich nicht, die haben ja auch schon mal entschieden, das interessiert mich nicht. Politisch zu sein, ist mitzureden, ist sich mit Gedanken zu machen für mich. Mir ist das Allgemeine, was alle betrifft, nicht egal. Oder verstehe ich das falsch? Ist das politisch nochmal tiefer? Muss ich mich für eine Partei engagieren? Muss ich ein Amt übernehmen? Oder kann ich jetzt als Nicht-Gemeinderatsmitglied oder Nicht-Parteiangehörig politisch sein?
Na, deswegen wollte ich die Frage ganz frei und offen stellen, weil ich auch selber keine, also ich habe für mich eine Vorstellung davon, was es bedeutet, politisch zu sein. Aber es gibt natürlich auch Definitionen von Politik und politischem Engagement und so. Aber ich bin da grundsätzlich auch bei dir, dass nicht jeder, also ich glaube nicht, dass jeder Mensch automatisch politisch ist, aber mal, öffentliches Handeln in einem gewissen Rahmen der Öffentlichkeit, seine Meinung zu gegenwärtigen Themen, zu aktuellen Debatten preiszugeben, bedeutet politisch zu sein oder sich politisch zu positionieren. Das andere, was du jetzt angesprochen hast mit Gemeinderat, Partei, sich in einer Partei beitreten, sich auf, sag mal, auf staatlicher Ebene oder gesellschaftlicher Ebene in der Weise einzubringen, würden wir vielleicht als Parteipolitik bezeichnen. Also es gibt ja einen Grund, dass dann eben, dass es den Begriff parteipolitisches Engagement gibt. Ne? Also politisch sich in einer Partei oder über eine Partei zu engagieren. Bedeutet ja aber auch, dass ich mich eben in ein vorgefügtes Gebilde einfüge.
Ja, schon auch. Und vorgefügt und oder vordefiniert oft schon. Wenn ich mich parteipolitisch engagiere und für eine spezielle Partei etwas mache, nachher habe ich mich hoffentlich mit der in seinem Parteiprogramm auseinandergesetzt. Und das ist ja das, was der Unterschied ist, oder? Ich habe für mich ja kein Parteiprogramm definiert. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ja, Österreich, Tirol, ÖVP, wenn ich mich jetzt der ÖVP angehörig fühle und mich in deren Namen engagiere, nachher tue ich das dann, wenn ich sage, ich bin ÖVP, nachher vertrete ich ja dann auch die Werte und eben das Programm, was die ÖVP möchte. Und wenn ich mich jetzt aber unabhängig einer Partei politisch äußere, hat das ja nicht oft nur mit Tagespolitik zu tun, sondern halt auch mit Allgemeinheit, oder? Ich meine, ich tue jetzt etwas, was ich siehst nicht, ich google jetzt einfach mal den Begriff Politik.
okay,
was sehr gut. Was ist politisch?
Was ist Politik? Das ja. ist, genau.
Weil nachher haben wir eine Definition, an der wir uns lang handeln können. Eben, kennt ihr es ja alles gesagt im Podcast? Wissen oder googeln?
Googeln. Genau, googeln.
Sagen wir mal, was sagt. Also, Wikipedia sagt zum Begriff Politik bezeichnet die Strukturen, Prozesse und Inhalte zur Regelung der Allgemeinheit eines Gemeinwesens durch allgemein verbindliche, somit in der Regel auf politischer Macht beruhende Entscheidungen.
Insofern hast du nicht falsch gelegen mit dem Gedanken, dass es darum geht, eine Meinung zu haben und diese dann, also meiner Meinung nach, auch zu äußern, eben in einem bestimmten Rahmen der Öffentlichkeit, also nicht nur zu Hause mit meinem Partner, sondern eben auch unter Freunden, das ist aber schon Öffentlichkeit, ne? Oder in anderen Formen der Gemeinschaft. Also eine Meinung zu Themen zu haben und sie zu äußern, die nicht nur mich selber betreffen. Also wenn wir jetzt über unser Innenleben reden, was wir ja auch oft genug tun, dann würde ich sagen, ist das nichts, oder na, es ist auch nicht per se nicht politisch, aber es ist nicht in erster Linie politisch. Also es kann, daraus kann Politisches entstehen, können politische Positionen entstehen. Da geht es aber um andere Dinge.
Ich glaube, man kann es wirklich so stark definieren. Wenn ich jetzt über mein Innenleben rede oder über meine Befindlichkeiten, dann betrifft es ja meistens mich und vielleicht einen kleinen Kreis um mich herum. Aber wenn ich mich politisch äußere, dann habe ich eine Meinung zu etwas, was gesellschaftlich vertretbar sein sollte oder halt wo es gesellschaftlich mehr Wert hat als mein persönliches Innenleben. Weil deswegen wird es jetzt nicht, also das betrifft, wie gesagt, betrifft mich. Also wenn ich jetzt sage, mir geht es halt nicht gut, dann ist es keine politische Aussage. Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, der Welt geht es nicht gut, weil eben Sachen sich hoffentlich nicht wiederholen oder mir vor Problemen stehen, wo vor 50 Jahren oder vor 60, 70, 100 Jahren auch schon gestanden sein. Also für mich das Eindringlichste war ein Gespräch mit so zu Weihnachten mit Menschen in meinem Umkreis über die Situation in Israel. Und ich habe mich da echt extrem schwer getan, weil... Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass da antisemitische Aussagen getätigt worden sind, aber es ist halt einfach in seiner Position, außer über so etwas zu reden und dann einen Schuldigen zu definieren, wo ich und ihnen müssen echt irgendwann mal sagen, sorry, ich kann jetzt da nichts dazu mehr sagen, weil ich weiß zu wenig. Man ist sicher ein Zeichen von Reife, da nicht einfach vorzupreschen und irgendwas zu sagen, unüberlegt oder aus irgendeiner Emotion, außer aber. Aber es war echt schwierig. Also es ist ja auch so etwas, in der Politik sind wir es gewöhnt, dass es immer einen Schuldigen gibt, oder? Wenn jetzt die Bauernproteste in Deutschland anschauen, hat es ja für mich in erster Linie nichts jetzt mit der Dieselsubvention zu tun, weil die macht jetzt niemanden ärmer oder reicher, da geht es um viel mehr. Und echt war das dann so ein großer Aufhänger dann auch, oder? In den Medien und überall hast du gehört, jetzt gehen sie auf die Straße wegen, weil sie ein bisschen mehr für den Diesel zahlen müssen. Nein, sie gehen wegen ganz was anderes auf die Straße. Und viel erschreckender für mich war ja dann auch diese Verbindung nachher, dass sich da andere Gruppierungen zu kennenkommen und diesen Protest dann für andere Sachen genutzt waren. Und da glaube ich schon, ist es schwierig, unpolitisch zu sein heutzutage, weil wir ja auch viel mehr Zugang haben zu Dingen. Politik passiert auf jeder Ebene, auch in der Schule schon, oder? Ich muss in Diplomatie und das Ganze lernt man in der Schule. Wenn ich eine andere Meinung hat, dann muss ich es auch aushalten lernen. Das ist so der erste Schritt, oder?
Ja, wobei ich kenne schon Menschen, bei denen ich sagen würde, die sind unpolitisch. Weil das für mich, also das im Verhältnis zu politisch bedeutet für mich unpolitisch sein, auch eben einfach solchen Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen. Also jetzt nicht den Auseinandersetzungen auf der Straße, sondern Treffen im Freundeskreis, ein Thema wird angeschnitten, Bauernproteste in Deutschland und ich könnte dir auf Anhieb 5 Personen aus meinem weiten Bekanntenkreis nennen, die einfach sich gar nicht äußern würden zu diesem Thema. Und zwar nicht, also nicht, weil sie sagen, ich weiß darüber nichts oder ich habe das gar nicht mitgekriegt, bitte informiert mich doch mal, sondern weil die solche Themen ausklammern. Vielleicht einerseits aus Sorge, sich zu positionieren und damit vielleicht auch Menschen vor den Kopf zu stoßen, weil sie wissen, dass sie vielleicht eine Meinung vertreten müssten, die nicht alle anderen in der Gruppe auch vertreten können. Oder auch einfach aus Desinteresse. Also es gibt, ich kenne schon Menschen, und das, ich meine es überhaupt nicht wertend, aber ich kenne schon Menschen, die sich einfach für Themen, die die Allgemeinheit betreffen oder die das Zusammenleben betreffen, nicht, schlicht nicht interessieren.
Ja, die kennen ja, also die kennen sie genüge. Das, ja, die muss einfach still sein, ja, wie du sagst, die muss einfach gar nichts sagen, Daten, aber die, was das auch nicht interessiert, also die, was dann auch nicht der Meinung interessieren würde, sondern einfach, ja, interessiert mich eigentlich gar nicht, kriege ich gar nicht mit.
Genau, wobei ich mich immer frage, geht das nicht eigentlich nur so lange, wie ich nicht betroffen bin?
Definitiv.
Also in dem Moment, wo ich selber betroffen bin von irgendwas, also zum Beispiel von Dieselsubventionen, ja. da muss ich mich ja irgendwie dazu verhalten. Und also dann habe ich eine Meinung. Ich meine, vielleicht ist das auch was ich mir nur nicht vorstellen kann, weil ich habe eher die umgekehrte Tendenz, mich mit allem zu identifizieren und mich zu allem zu verhalten, was irgendwie von außen an mich herangetragen wird. Das ist natürlich, deswegen sage ich immer, ich bin ein sehr politischer Mensch. Nicht im Sinne von, ich stehe ständig auf der Straße und ich bin auch nicht parteipolitisch engagiert oder so. Aber deswegen, also genau das, ich lasse mich von vielen betreffen und bilde mir eine Meinung dazu und äußere die dann auch, so wenn ich gefragt oder ungefragt, je nachdem.
Meistens ungefragt, in meinem Fall. Nein, ich bin da auch, also wenn es die Definition ist, dann bin ich auch sehr politisch, weil ich mich auch sehr fest einziehen lasse dann von den äußeren Umständen. Aber ich bin komplett bei dir, manche Sachen gehen bei mir auch vorbei, weil es mich nicht tangiert einfach, oder? Und es ist, ich bringe jetzt so wieder ein klassisches Beispiel, ich werde mich jetzt nicht mit Teilzeitarbeit auseinandersetzen, solange ich noch keine Kinder habe und keinen Betreuungsaufwand, oder nicht nur Kinder, vielleicht muss ich ja pflegen oder sonst was und kann dann nicht mehr voll arbeiten gehen. Also mit dieser Debatte über Pensionsverlust, also, die sind bei mir komplett, das interessiert mich nicht. Und heute, weil ich mit denen konfrontiert bin, weil ich mir mal umgeschaut habe, was das für mich bedeutet, so lange in Teilzeit noch zu arbeiten, wie sich das dann entwickelt, ist es natürlich für mich interessant und aktuell. Nur, wenn du nicht politisch bist oder wenn dir das Allgemeine eigentlich eher egal ist, nachher bildet man sich meiner Meinung nach auch nicht. Weil ich weiß jetzt halt schon, wo ich hingehe. Wenn ich bild mir ein zu wissen, wie ich mich informiere, dass ich weiß, okay, die und die Medien sind vertrauenswürdig, die und die Seiten, auch von Seiten von der Bundesregierung her, enthalten Informationen, die was wichtig sein. Wenn ich eine spezielle Frage habe, weiß ich, okay, ich halte mich eher an die offizielle Meinung, an der AK oder sonst wo. Oder ich weiß auch mal, okay, wen rufe ich denn jetzt an, um eine Antwort zu kriegen auf meine spezielle Frage. Und das ist für mich ja auch schon politisch, weil ich mich interessiere und auseinandersetze, okay, ich kann nicht alles wissen, ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen, aber ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich Fragen habe und lass mir helfen. Und ich erlebe das aber auch anders. Die Menschen, die zwar schreien und laut sein, aber sich nie selber bewegen taten, sich Informationen zu erschaffen. Das ist das meiner Meinung nach auch unpolitisch, weil ich kann nicht von meiner Position aus schon schießen und schimpfen und dienen, aber wenn ich nicht weiß, über was ich eigentlich rede, ist ja sinnlos, oder?
Ja, wobei ich jetzt schon sagen würde, Menschen, die schreien und laut sind und sich äußern zu Themen, die Allgemeinheit betreffen, dass die schon politisch handeln, ne? Weil das ist ja, also das ist vielleicht auch was sich nochmal verändert hat durch den digitalen Raum und durch Social Media, dass diese Menschen eben, die bekommen ein Podium neuerdings. Ne? Also früher haben sie das vielleicht nur am Stammtisch bekommen, heute können sie ihre laute Meinung in der ganzen Welt verbreiten.
Ja, kaufen sich ein Mikro, machen einen Podcast. Ja, ich so.
Genau, so wie wir. Ja. Verbreiten auch unsere lauten Meinungen in der ganzen Welt. Und das führt aber, also und ich glaube schon, dass diese Menschen dadurch politisch sind, weil sie sich öffentlich äußern zu Themen des allgemeinen Zusammenlebens. Da ist dann nur die Frage, wie du schon gesagt hast, wie fundiert die Meinungsbildung stattgefunden hat. Also mir ist wichtig geworden, auch gerade seit Corona nochmal, mir differenziert anzuschauen, woher kommen Informationen. Also gerade wenn es jetzt nicht nur darum geht, was kann ich tun, damit ich, wenn ich in Teilzeit arbeite, nicht benachteiligt bin, weil da geht es ja dann wieder in erster Linie um mich. Sondern wenn ich eine Meinung mir dazu bilde, weil ich Menschen kenne, die davon betroffen sind, dann schaue ich, woher kommen die Informationen. Und wenn ich einschlägige Informationen finde, also die immer in eine Kerbe schlagen quasi, dann würde ich immer gezielt nochmal nach der Gegenposition suchen, um zu schauen, was ist das Spektrum. Also so, es gibt ja immer die einen, die schwarz reden, die anderen, die weiß reden und dann gibt es einen ganz großen Graubereich. So. Und dann aus diesem Spektrum eben meine eigene Position zu entwickeln. Mhm. Jetzt ist mir natürlich klar, das ist eine sehr privilegierte Situation, wenn man sowas, wenn man die Zeit hat dafür, sich derart mit Themen auseinanderzusetzen und auch, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, also sowohl vom Hintergrund her, vom Bildungskontext her, als auch einfach vom Zugriff. Also nicht alle Menschen haben Zugriff auf die gleiche Informationsmasse oder wissen eben, woher sie Informationen beziehen können.
Ja, definitiv. Aber ich bin so weit apolitisch interessiert, weil das ist jetzt dann eher parteipolitisch, aber mich interessiert dann auch immer, wo Positionen herkommen. Oder? Wenn ich gehöre zu den Menschen, die sich dann gerne mal so eine Nationalratssitzung anschauen, weil ich einfach dieses politische Tagesgeschäft, das interessiert mich und ich bin immer wieder erstaunt, dass ich kann es nur jedem empfehlen, wenn du was zu lachen brauchst, dann schau dir das an, weil also dir mal denkst, um Gottes Willen, die Politiker verdienen so viel Geld und bringen nichts Besseres zusammen, als wir zu streiten am Podium. Und ich konsumiere auch ganz viel Ronsheimer Podcasts über Politik geschehen oder Okay America, was passiert da gerade in Amerika? Es ist immer so ein gefährliches Halbwissen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also ganz sattelfisch bin ich auf Korn von den Themen, aber das, um was es da geht, ist das Meinungsbildende, das okay, guter Journalismus zeichnet sich dadurch aus, dass beide Positionen umgeschaut werden. Parteipolitik ist so nicht. Die schlagen populistisch in eine Kerbe ein und je lauter, desto besser. Ich meine, es gibt da von Inside Austria heißt der Podcast, der ist extrem gut und die probieren wirklich, neutral ist jetzt vielleicht das falsche Wort, auf gewisse Sachen zu blicken. Oder es gibt so Reihe über Herbert Kickl, oder wo einfach auch die Persona und der Werdegang erklärt wird und wo es um zu verstehen, dass diese Person, die du vorhin unstört, woher die Prägung kommt. Und ist es immer so, dass der Politiker, der was auch sagt, das auch wirklich meint? Das ist nicht so. Politik ist ein Geschäft, das was ganz stark getrieben ist von Umfragen. Und ich weiß, wenn ich jetzt sage, das und das ist schlecht und alles ist scheiße, nachher kriege ich einfach bessere Zustimmungswerte. Das muss man sich halt einfach einmal vor Augen führen, dass das nicht mit Wahrheitsanspruch gleichzusetzen ist, sondern einfach nur ein Geschäft ist. Und das ist für mich, kommt das einfach zu wenig durch, weil so das Management von so einer Gesellschaft, wie es mir jetzt in Österreich sein, auf einem ganz anderen Blatt Papier steht, wie die Tagespolitik, was passiert. Mhm. Weil ich kann jetzt schon laut schreien gegenüber diese Teilzeitfalle und hin und her. Aber wenn muss man sich dann vielleicht auch im ersten Schritt anschauen, wie finanziert sich denn die Pension in Österreich? Und ist es halt einfach mal so, wenn ich 40 Stunden arbeite, habe ich mehr Lohnsteuer gezahlt, mehr Sozialversicherung gezahlt, also ergo kriege ich auch mehr aus dem Topf. Und gleichzeitig will man, sind wir alle verwehrt, in einem Sozialstaat zu leben, da wo eher auf uns geschaut wird. Aber es gibt halt gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen. Punkt. Mhm. Und da ändert auch Herbert Kickl mit seiner Aussage, weiß nicht, ob er so was gesagt hat, oder vielleicht behauptet er nachher, er tut es ändern, dass jetzt da die Frauen daheim bleiben können um das und das. Ja, das ist vielleicht gut gesagt, aber ändert das einmal. Das funktioniert einfach nicht. Da passiert so viel nebenbei. Und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn solche plakativen Aussagen kommen. Und da habe ich eben auch gelernt, so wie du, einfach herzugehen und mit beide Positionen umzuschauen.
Genau, und vielleicht mir jetzt gerade so aufgefallen, während du geredet hast, vielleicht muss man einfach nochmal unterscheiden zwischen, also vielleicht reicht es nicht zu sagen, ich bin ein politischer Mensch, sondern vielleicht muss man unterscheiden zwischen, ich bin politisch interessiert, mhm. heißt, ich eben nehme irgendwie an einem Meinungsbildungsprozess teil und nehme teil im Sinne von, ich bilde mir eine Meinung und gebe auch was in diesen Prozess zurück, indem ich das vielleicht zur Verfügung stelle oder mich mit Menschen unterhalte. Das andere ist, ich engagiere mich auch politisch. Mhm. Ne? Und sei das jetzt parteipolitisch oder im Einsatz für Marginalisierte, Benachteiligte, für Frauen, für Minderheiten, für, weiß nicht, also Einsatz kann man ja, also sich einsetzen kann man sich in der Regel nur für die benachteiligt sind in irgendeiner Form. Oder ich mische mich eben in das Staatsmanagement ein, so was ohne Partei im Background sehr, sehr schwierig ist. Wir haben einen Bundespräsidenten, der nicht mehr parteilich gebunden ist. Aber
Deutschland hat einen Bundespräsidenten. Österreich,
ich wollte gerade sagen, also der deutsche Bundespräsident ist bei der SPD.
Also bleibt der SPD-Mitglied? Nein, der tut sich auch. Nein, der entsagt sich auch. Die bleiben, die sind noch unabhängig.
Okay, da weißt du mehr als ich.
Ich weiß es wegen dem Wulf, weil es wurde so ein Skandal.
Deshalb besonders traurig, weil ich ja durchaus Menschen kenne, die da arbeiten.
Stimmt, Paulinas Papa erklärt uns ja wohl, wie das funktioniert. Ja. Nein, in Österreich ist es definitiv so.
Ja. Gott sei Dank hört er unseren Podcast.
Wollte nicht, ich schicke ihn hin.
Ja, genau, also zu unterscheiden, auf welcher Ebene man politisch ist, quasi, Mann oder Frau. Und bei mir kommt aber diese Frage vor allem daher, dass ich denke, eigentlich ist es, oder dass ich immer schon die Auffassung vertreten habe, es ist in unserer Religion angelegt, politisch interessiert zu sein, aber auch sich einzumischen. Weil wenn man sich zum Beispiel die 10 Gebote anguckt, dann sind die politisch. Also nicht politisch im Sinne von Gesetze an sich sollten eigentlich auch nicht politisch sein, glaube ich. Aber die sind politisch, weil sie in eine bestimmte Richtung gehen. Also sie sind gemeinschaftsbildend.
Ihr wolltet sagen, gesellschaftsrelevant ist, oder? Wenn also eine Aussage, du sollst nicht töten, macht was mit der Gesellschaft.
Ja, aber ist das schon politisch?
Ja.
Dann ist alles politisch.
Ich denke schon. für mich, okay. Während du jetzt so geredet hast, ist mir gerade in den Sinn gekommen, Kirche versucht ja, Politik und Kirche zu trennen. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich, weil ich davon ausgehe, dass es schon alles politisch relevant ist. Nicht parteipolitisch, aber politisch.
Also dann haben wir eine ganz niederschwellige Definition von politisch, weil dann bedeutet es einfach, sich einbringen in die Gesellschaft.
Wenn man es ganz so abbrechen, schon.
Mhm. Wäre jetzt auch vom Wortursprung her nicht so, glaube ich, nicht so falsch, nicht so daneben liegend, weil Politik hat ja was mit der Polis zu tun, also der
Stadt
und den ersten Formen von organisierten Städten quasi, wo es eben auch um diese Frage ging, also wer
die
beteiligt
alten Griechen
sich
daran. Haben jetzt das gegeben, gell? Sokrates, glaube ich, war ganz. Na, ja, halt,
ob es Sokrates war, weiß ich nicht, aber es waren die alten Griechen. Ja. Genau, also wo es im Prinzip um die Frage ging, wie ordnet man gesellschaftliches Zusammenleben, ne? Und wer darf wie beteiligt sein oder wer ist wie beteiligt? Wer hat überhaupt das Recht mitzureden? So, insofern war das, was du ganz am Anfang gesagt hast, glaube ich, schon ausschlaggebend. Also politisch zu sein bedeutet mitzureden im weitesten Sinne oder an unterschiedlichen Ebenen. Genau, und jetzt ist aber für mich die Frage, kann ich mich als Christin aus den aktuellen Debatten heraushalten. Und damit meine ich jetzt noch nicht Kriege, die nicht bei uns stattfinden, weil das ist natürlich immer eine Frage, oder die Frage ist immer, wie viel durchblicke ich da eigentlich? Das ist bei unseren aktuellen laufenden Dynamiken, muss man diese Frage immer stellen, zu welchen Informationen habe ich Zugang, was wird überhaupt nach außen weitergegeben und was ist vielleicht auch so Geheimwissen quasi, was vielleicht auch gut ist, dass wir da bestimmte Informationen oder nicht alles mitbekommen. Aber also eine ganz konkrete Frage jetzt für mich als deutsche Christin wäre, könnte ich es vereinbaren, AfD zu wählen und Christin zu sein?
Boah.
Hintergrund ist natürlich, ich meine, das kann man auch in Österreich mit der FPÖ machen, dass, oder wenn man so in Österreich ist, vielleicht noch deshalb noch ein bisschen einfacher, weil die FPÖ ja nun, kann man mit Wahlplakaten belegen, christliche Symbolik für sich in Anspruch nimmt und auch sich auf christliche Werte beruft. Also wir sind das christliche Abendland, ist ja so ein Slogan, den es schon seit Jörg Haider irgendwie gibt, auch in der FPÖ. Und gleichzeitig aber konkrete Dinge fordert oder in ihr parteipolitisches Programm aufnimmt, die menschenverachtend sind.
Mhm.
Und dann, also für mich geht das nicht zusammen, weil ich mir immer denke, also diese schöne Frage, die haben wir auch schon häufiger gestellt, was würde Jesus tun?
Mhm.
Jesus würde sicherlich jedem Menschen, der zu uns kommt, sagen, du bist herzlich willkommen.
Glaube ja. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Nicht, dass ich mich mit der nicht schon auseinandergesetzt habe und einfach vielleicht erstmal. Also mit der AfD kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, weder Wahlprogramm noch Sinnstoß gelesen, weil es mich halt dahingehend nur oberflächlich betrifft. Aber mit der Frage, warum die FPÖ in Österreich oder halt warum dieser Rechtsruck in ganz Europa spürbar ist, also nicht nur Österreich, sondern auch oben, aber halt Österreich ist mit eines der Länder, wo es die FPÖ salonfähig gemacht hat, wobei wir immer wieder beobachtet haben, sobald die FPÖ an der Macht war, hat sie sich selber erschlagen. Das liegt aber dann an dieser Grundeinstellung, die was wir haben, dass diese Zwei-Parteien-Landschaft eigentlich immer noch besteht. Das ist ähnlich in Deutschland mit der SPD und mit der CDU-CSU und bei uns ist halt die SPÖ und die ÖVP. Das sind die zwei großen Player, die was, man kann sich jetzt auch streiten, wie weit die Österreichische Volkspartei nur ihren christlichen Anspruch hat. Wobei, du stellst wenigstens nicht einmal mehr im Parteiding rein, nein, aber der CDU schaut es anders aus. Und technisch ist es so, dass ich halt, glaube ich, ganz viele Christen kenne, die in Österreich FPÖ wählen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Genau, und da frage ich mich einfach, wie geht das zusammen? Also ist nicht der Gott, den wir im Alten Testament kennenlernen, der ist doch zutiefst politisch. Also ich meine, ich sage das jetzt natürlich vor einem Hintergrund, das ist ja eine über 100 Jahre, manche TheologInnen sagen auch, es gibt schon viel länger, entstandene eigene politische Theologie gibt, also die genau darauf basiert, dass die Menschen, die das vertreten, sagen, wir kennen einen politischen Gott und wir kennen auch einen politischen Jesus. Also das, was Jesus gemacht hat, dadurch, wie er sich verhalten hat, war umwälzend im Prinzip. Und es war zutiefst politisch, nicht im Sinne von, er hat Obrigkeiten tätlich angegriffen, also hat keine Steine geschmissen, sondern er hat versucht, gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen, von unten natürlich. Ne? Und das ist politisches Handeln. So, und wie kann ich dann als Christin, die ja nun irgendwo sich auf die Fahne schreibt, in dieser Nachfolge zu stehen und ja, mich bestimmten Werten einfach verpflichte oder nicht bewusst verpflichtet habe durch die Kindstaufe.
Diesem Parteiprogramm zugestimmt, ja.
Genau, diesem Parteiprogramm habe ich zugestimmt und das widerspricht dem Parteiprogramm einer FPÖ oder einer AfD.
Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Blödsinn ist, was ich erzähle, aber das ist das, was mir jetzt gerade vorkommt, ist die Verantwortung, der Jesus gegenüber dieser Polis, die was er geleitet hat, ist eine andere Verantwortung wie jetzt eine Staatsverantwortung. Das heißt, Jesus hat seine Ansichten der Dinge von unten eingebracht und sein Gesellschaftsbild eingebracht, das, was er sich vorstellt, wo ich auch unterschreibe, dass diese Werteansicht sicher diejenige war, die es weiterbringen darf. Und ich kenne das von politischen Menschen, also die, wo sie auch in der Verantwortung stehen, mit denen ich nie geredet habe. Die Schwierigkeit ist dieser Balanceakt für die breite Allgemeinheit, was zu dir. Weil mir, also dieser Mix, den was wir haben, wir haben gläubige Menschen in jeder Farbe. Wir haben, also ich finde das einfach schwierig, eine Religion. Ach, wieso geht das jetzt? Die Idee, was die Religion, also was unser christlicher Glaube ins mitbringt, darf den sicher weiterbringen. Aber ist das etwas, was umsetzbar wäre? Ist es wirklich so einfach zu sagen, Jesus ist die Liebe, Gott ist die Liebe und deswegen darf Jesus zu alle Hallo sagen? War das gesellschaftlich vertretbar heutzutage? Ist es, weil einfach die Menschen Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird, dass ihnen ihr Wohlstand weggenommen wird? Ist das ein Outcome von denen, dass es ihnen so gut geht, dass wir halt nicht mehr sozial sein können? Keine Ahnung.
Ja, aber wir reden jetzt, also ich habe jetzt noch nicht von denen gesprochen, die über eine Partei, also deswegen sage ich parteipolitisches Engagement, ist, finde ich, nochmal was anderes. Mhm. Aber das, was du jetzt meinst, ist, kann ich mit dem, also mit meinen eigenen Werten und Prinzipien, wenn ich sie auf eine höhere Ebene bringe, Gesellschaft gestalten, ohne dass dabei wieder jemand unter den Tisch fällt, oder?
Mhm, genau.
Ja, und das ist schon der Anspruch unserer Religionsgemeinschaft.
Definitiv.
Dass, wenn alle so leben würden, wie Jesus gesagt hat, dann gäbe es niemanden mehr, der unter den Tisch fällt. Oder dann gäbe es die vielleicht, aber wir würden auch für die sorgen. So. Das ist natürlich, klar ist das ein Idealismus, das ist keine Frage. Und in einer realen oder in der Realität nicht so zu gestalten, das glaube ich schon auch.
Aber die Gesellschaft bleibt die Frage im Raum, kann ich es vereinbaren?
Genau, kann ich es vereinbaren?
als Christ eine rechtspopulistische Partei zu wählen. Ich will jetzt nicht allem diese Namen sagen, weil ich will keine Werbeplattform sein für beide Parteien. Oder auch linkspopulistisch.
Ja, oder wir können, also wenn man auch, wenn man sagt, man kann ja auch die Extreme nehmen. Ja, genau. Also kann ich eine rechtsextreme Partei oder rechtsextreme Parteien wählen, in denen, bei denen ich weiß, dass sie rechtsextreme oder linksextreme Positionen vertreten. Mhm. Und das ist jetzt die Verschärfung, meiner Meinung nach, die jetzt nochmal im, also im deutschsprachigen Raum sich auch ergeben hat in den letzten Jahren, die auch dafür auf Mittel zurückgreifen würden, die auch unser Gesellschaftsvertrag nicht zulässt, unabhängig jetzt vom Christentum. So, ne? Oder beziehungsweise der ja aus christlichen Grundbewegungen heraus auch entstanden ist und davon zutiefst geprägt ist. Also das, da bin ich der festen Überzeugung, dass wir, dass das christliche Werte in unserem Gesellschaftsvertrag so tief eingesackt sind, eingesunken sind, dass es sich gar nicht, dass es gar nicht vorstellbar ist,
ja, es spießt sich davon zu lösen. Es spießt sich von Remigration zu reden, es spießt sich wirklich mit die Menschenrechte, die was wir einfach auch definiert haben. Menschenrechte sind ja definiert worden, ja, wie den Gesellschaftsvertrag, wie du sagst, einfach um eine Basis zu haben. Und wenn ich nachher solche Schlagwörter verwende oder dann einfach wieder sympathisiere mit irgendwelchen Gedanken, die was, wo wir alle gemeint haben, das passiert nie wieder. Und mit solchen Sachen geht man auf die Straße, dass das ausstößt und dass das wiederum Angst verursacht, ist klar. Aber nochmal zurück, politisches Geschäft, wie es jetzt die extreme Partei in Deutschland dort tut, das ist, die schlagen in die Kerbe, weil sie Angst machen. Die wollen Angst verbreiten, um sich dadurch Wählerstimmen zu sichern.
Ja. Und nicht nur. Ich bin nach diesem Korrektivartikel, also um vielleicht nochmal die Situation kurz reinzuholen, in Deutschland ist vor 2 Wochen ein Artikel von dem investigativen Journalismus-Kollektiv Korrektiv veröffentlicht worden, in dem berichtet wurde über ein Treffen von verschiedenen Personen aus der rechtsextremen Szene, und darunter waren eben auch AfD-PolitikerInnen oder zumindest auch Menschen, die der Partei nahestehen. Und da, also wenn man sich den Artikel durchliest, das ist eben auch, da kann man weinen, mhm, bei den Schlagworten, die da fallen. Ich habe heute Morgen ein Interview gehört mit einem, also mit einem Gründungsmitglied der AfD, der so Sätze gesagt hat wie, wir wurden für die und die Aussage damals an die Wand gestellt. Und ich weiß, ich bin sehr sprachsensibel, ne? Also ich habe da ein sehr waches Ohr für solche Dinge, aber wenn jemand sagt, ich wurde an die Wand gestellt für das, was ich gesagt habe, dann ist das für mich sofort eine nationalsozialistische Assoziation. Und da sind wir in einen Bereich gekommen, der irgendwie, der mir Angst macht, mhm, aber nicht in die Richtung, dass ich die dann wählen würde, sondern eher, dass ich denke, wie kommen wir da wieder weg?
Ja, ich bin nur bei dir. Also ich bin auch eher panisch vor deren, wobei ich jetzt vor der Deutschen da mehr Angst tun wie vor der Österreichischen. Muss jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, warum ich da so Ding bin. Meine Situation wird so sein, dass man nicht mehr verhindern kann wahrscheinlich. Also es wird viel Arbeit kosten, an Bundeskanzler Kickl zu verhindern, leider. Aber ich habe noch Vertrauen in das, dass die Verfassung uns dann so weit schützt, dass es dann in 4 Jahren spätestens wieder Wahlen gibt oder das Parlament sich dann so dagegen stellt, dass da ja dann sowieso nichts durchgeht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das naiv ist, aber ich denke mir einfach mal, lasst es dir noch, wenn sie sehen, dass sie nicht errichten und nachher kommt schon wieder was anderes. Gell? Das ist jetzt auch eine naive Aussage. Aber ich verstehe deine Panik und ich verstehe auch, dass in Deutschland momentan ganz, 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 ganz viele Leute auf die Straße gehen, weil bei mir das auch selber wirklich zu schaffen macht, solche Ausdrücke zu hören und auch allein die Idee, sich da 8 Kilometer neben dem Wann, also neben dem Gebäude vom Wannsee zu treffen, wo jeder politisch interessierte Mensch weiß, was damals in dem Gebäude ausgemacht worden ist, und wenn nicht, nachher verlinke ich meinen dann tollen Spielfilm Wannsee. Und ich mich ja sowieso prinzipiell immer mit der Frage beschäftige, hat man sowas verhindern können oder nicht? Und ich glaube, das treibt jetzt ganz viele deutsche Mitbürger und auch viele in Österreich. Gibt's den Punkt, dürfen wir den Punkt nicht versammeln, wo sowas nochmal passieren könnte? Oder?
Ja, natürlich dürfen wir den nicht versammeln.
Ja, aber wo ist der Punkt?
Die Frage stellt sich nicht. Ja, genau, aber wo ist der Punkt?
Ja. Wo ist das, wo ist das, wo ich wirklich ausstehen muss und sagen, so und nicht weiter? Weil, wenn ich mir, und da bin ich jetzt wirklich auch überfragt, aber nur halt dieses Halbwissen, was die Hunde, diese ganz recht, also Nazis hat es immer weitergegeben, also diese Gruppierungen und was da dann besprochen wird und ihren auch Aussage eben zu diesen Geheimtreffen, wie sie es dann betitelt haben, gehört, ja, also ganz entsetzt bin ich jetzt nicht, was sie da angeredet haben, was glaubst du, was sich bei Nazis so geredet wird. Also, ja, wenn man das nicht dann betrachtet, dann ist es so, oder?
Genau, ich gebe dir da schon recht, das hat es immer gegeben, auch. Ich meine, das ist ja auch belegt. Auch ich habe kürzlich irgendwo in einem Buch mal die Aussage gelesen, dass der Nationalsozialismus in die DNA der Deutschen einfach übergegangen ist. Also nicht jetzt jedes Deutschen, aber ja. Am Ende jeder, es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Menschen in Deutschland, die nicht nationalsozialistische Verfangenheit in ihrer Familie, also oder in der erweiterten Familie irgendwie auch hatten. Das heißt nicht, dass heute jeder Deutsche nationalsozialistisches Gedankengut, also nein, auf gar keinen Fall. Mhm. Da würde ich mich auch nicht selber mit bezeichnen. Aber deswegen, das hat es immer auch in den letzten 60, 70 Jahren weiterhin gegeben. Nur meine Angst ist, und das ist was, da glaube ich, da ist der Punkt erreicht, wo alle, aber gerade wir mit einer christlichen Haltung und mit einem mit einer christlichen Position uns gegenstellen könnten und müssten, das wird wieder gesellschaftsfähig. Mhm. Ja, also es wird aus irgendeinem Grund, und das, ich komme da nicht hinter, vielleicht ist das auch ein Grund, der bei mir Angst schürt, dass ich das Gefühl habe, ich kann es nicht durchdenken, ich kann es nicht verstehen, kann man plötzlich wieder über solche Begriffe reden. Ja, dann ist Deportation plötzlich in aller Munde. Und dann fragt man sich, das ist ein Begriff, den ich habe in der Schulzeit gelernt, dass man, wenn man jetzt nicht geschichtlich sich austauscht, gerade über diese Zeit, dass man den Begriff einfach vermeidet.
Genau. Ja? Also wir haben ein Sprech entwickelt, wo solche Wörter eigentlich nicht mehr vorkommen. Und wenn jetzt unsere Generation, also ich glaube jetzt schon unsere Generation, wenn so Schlagwörter wie Auschwitz oder das ist, kann man da wissen wir sofort ein Bild dazu. Und deswegen erschreckt mich das auch. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es Jugendliche heute geht, die werden es auch noch wissen. Ich meine, ich weiß es jetzt bei uns, wenn die Wienreise unstört, dann ist mir 1000 Pflichtprogramme und da wird, also ich weiß es wie gestern, wir sind da hingefahren und waren alle lustig und toll und wo wir da rausgekommen sind, war der Bus mucksmäuschen still, weil jeder konfrontiert worden ist mit das ist Wahrheit. Das ist nicht etwas, was in einem Geschichtsbuch steht, wo es noch 30 Leute irgendwas dazu empfunden haben, sondern das ist de facto so passiert. Ja. Und das ist in seiner Schuld ist nicht, will ich jetzt nicht sagen, aber die Angst habe ich. Bis wohin haben sich die Menschen damals verleiten lassen, in diese Sprechchöre, in dieses Geschrei einzutreten, weil ihnen Sachen versprochen worden sind. Und nichts anderes ist jetzt auch, oder? Die AfD verspricht irgendwelche, sie schützen das Deutsche, sie wählen aus hier aus der EU, weil die EU ist einfach nur scheiße. Und ich verstehe schon manche Leute, die sich da wiederfinden, weil sie das einfach nicht begreifen können, was es heißt, einen Friedensvertrag mit so vielen Ländern zu schließen. Ich meine, es hat in Mitteleuropa noch nie so eine lange Zeit gegeben ohne Krieg und das hat mit denen zu tun, dass sich die großen Mächte zusammengeguckt haben und gesagt haben, bevor wir uns bekriegen, schauen wir, dass wir uns alle stabil halten, wirtschaftlich stabil halten, da gibt es keinen Grund, sich zu bekriegen, weil da brauche ich nicht unheben, einander irgendwas wegzunehmen, weil es uns allen halbwegs gut geht. Und das ist ja die große Errungenschaft der Europäischen Union. Und jetzt da herzugehen und ja, ich glaube oft, dass solche Parteien oder dass das wieder laut werden kann, einfach mit denen zu tun hat, dass wir nicht verstehen, wo unser Wohlstand herkommt. Und dass wir nur Angst haben, dass uns was weggenommen wird. Und mit dieser Angst arbeiten die, weil sie ihnen suggerieren, es wird besser. Es ist jetzt, wenn wir so weitergehen, wird alles nur schlechter, 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 schlechter. Und wir sagen jetzt, wir machen es jetzt anders, wir machen einen Cut und wir machen es jetzt wieder besser. Weil Hitler hat wahrscheinlich auch nicht viel anders argumentiert. Ich weiß es jetzt nicht, mir sollte man einmal nachschauen, was seine Argumentation war, warum sie ihn gewählt haben im ersten Moment. Das, was ja danach rausgekommen ist, ist eine Spinnerei gewesen. Aber im ersten Moment hat der Zuspruch aus der Bevölkerung gehabt. Und so passiert es jetzt ja.
Ja, ich gucke gerade schweigend vor mich hin, weil das ist tatsächlich etwas, wo ich, wie soll ich das sagen? Also ich, das kann, diese Angst kann ich nicht nachvollziehen, weil ich der Meinung bin, und das hängt vielleicht auch mit meinem Gottesbild zusammen, dass das, was ich habe, die Situation, in der ich lebe, ist sehr privilegiert und das, was ich habe, ist Geschenk. Also das, was ich habe und das, was ich bin und dass ich in diesem deutschsprachigen Raum geboren bin und dass ich so leben kann, das hat, dazu habe ich selber überhaupt nichts beigetragen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, wenn ich 80 bin und mein Leben lang gebuckelt habe für mich selber, für meine Familie, aber auch für diese Gesellschaft und meinen Beitrag geleistet habe, kann ich natürlich anders denken und sagen, ich habe schon meinen Beitrag geleistet und es hat was mit meiner Leistung zu tun, dass ich heute da bin, wo ich bin. Das ist vielleicht auch ein generationeller Unterschied, weil wir ja schon in eine ganz andere Gesellschaft hineingeboren worden sind als unsere Eltern und Großeltern. Aber auf ein Geschenk habe ich nie Anspruch. Ich habe mir das nicht verdient, hier geboren zu sein. Ich habe kein Recht darauf, hier zu leben. Also jedenfalls habe ich nicht mehr Recht darauf als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Nur weil ich hier geboren bin und zufällig Staatsbürgerin von Deutschland bin. Ich könnte genauso gut, keine Ahnung, 100 Kilometer weiter, nie ohne Seife waschen, westlich geboren worden sein. Dann wäre ich halt, wäre ich Niederländerin. Ne? Also das ist so, ich weiß nicht, das ist so willkürlich. Und aus dieser Willkür heraus einen Anspruch zu begründen, das haben wir natürlich dadurch, dass wir Staaten haben, Nationalstaaten haben und auch erleben, also wir leben ja nun auch in und durch Grenzen, das ist klar. Da haben wir das irgendwie kultiviert, aber ich kann diesen Anspruch für mich nicht bilden. Weiß ich nicht, ich kann es einfach nicht. Und deswegen habe ich so wenig Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, ich habe Angst, dass mir was weggenommen wird. Also, ja.
Schau, das ist, ich bin ja auch deiner Meinung. 100%, ich kann dir das jetzt unterschreiben. Dass ich auf der Fleck der Erde geboren ist Geschenk. Das hat sich niemand ausgesucht. Das kann, wenn du einmal im Ausland im Krankenhaus gewesen bist, aus was für ein Grund auch immer, nachher wirst du da herkommen, und wirst sagen, um Gottes Willen, in welchem Paradies leben wir? Mir tut halt der kleine Finger weh. Dann kann ich mir 30 Ärzte aussuchen, wo ich hingehe, zeig mir grüne Karte und brauch gar nichts dienen.
Und dafür muss ich nicht nach Asien fliegen. Das reizt auch, wenn ich nach Italien fahre.
Nein, natürlich, ne? Natürlich. Du musst nur. Nein, ich meine, mit der EU ist jetzt auch schon besser geworden, aber ich kann mich erinnern, ich war in Malta und wir müssen zum Augenarzt. Ich meine, dazu kommt nur eine Sprachbarriere dazu. Aber ich kann mich eine empfinden, was es heißt für jemanden, der nicht native ist, zum Doktor zu gehen und eine Krankheit zu erklären. Aber ich habe da müssen vorlegen. Ich bin da mit 18 Jahren, ich war nicht einmal, mit 17 Jahren da gestartet, meine Kreditkarte, und ich müssen einmal 10.000 Euro vorschrecken. Und das tut das. Oder in Amerika ist das Usus. Die haben kein so ein Gesundheitssystem wie bei uns. Ja. Aber wir wissen das. Nicht, weil wir was Besseres sein, aber weil wir so weit politisch interessiert sind, dass wir uns anschauen, wo ist es denn woanders. Und ich will jetzt nicht sagen, alle anderen sind schlecht und nur Mitteleuropa ist super. Aber für Menschen, die was an Status quo gewöhnt sein und nachher mit Unbekannten einfach nicht umgehen können, weil sie Angst haben, weil ihnen irgendjemand gesagt hat, wenn jemand nicht meine Hautfarbe hat und nicht meine Sprache spricht, ist was falsch. Oder wenn ich sehe, Sachen skandaliere, wie unsere christliche Religion wird untergehen, weil wir so viele Muslime da haben. Und die werden uns knechten und irgendwann zwingen, dass wir alle Muslime sein. Das ist für mich nicht vorstellbar, also für mich jetzt persönlich nicht vorstellbar, bin ich vielleicht auch naiv, weil ich mir einfach denke, aber ich glaube schon, dass es ganz viele Leute gibt, die da dann wirklich Panik schieben und haben und sagen, ich weiß zwar eigentlich auch nicht, was die Christen sagen, aber ich muss lieber werden, sicher gar nicht, weil die mir den Kopf durchdrücken. Weißt du, das ist ja so. Ja.
Ja, und das ist was ich nicht verstehe, weil also die Menschen, die ich kenne, leben, oder 90% der Menschen, die ich kenne, leben in der gleichen privilegierten Situation wie ich. Und ein Privileg zu haben, bedeutet immer auch eine Verantwortung. Also daraus entsteht eine Verantwortung. Und wenn diese Verantwortung ist, mich zu informieren. Das heißt ja noch nicht, dass ich das Privileg abgeben muss oder teilen muss oder dass ich mich deshalb besonders für andere Menschen einsetzen muss. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber es bedeutet zumindest, ich muss mich informieren und wenn ich das, wenn so ein Gefühl wie Angst vor, mir wird was weggenommen oder wir stehen vor einer Islamisierung oder einem Bevölkerungsaustausch, also ganz ja, schreckliche ganz Begriffe, schlimm, ja. Ne, keine Frage, dann ist es meine Verantwortung, mich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben alle das Privileg, dass wir das können. Also ich habe vorhin gesagt, es haben nicht alle den gleichen Zugang, das stimmt. Aber einfach sich hinzusetzen und zu sagen, ich setze mich auf meinen Besitz und bleibe in dieser Situation, verharre in dieser Situation, das finde ich, wird dem nicht gerecht. Und da hat meiner Meinung nach nicht nur das Christentum, sondern jetzt auch konkret die Kirche, auch einen Auftrag, also auch einen Bildungsauftrag, ne? Der dann einerseits natürlich über Schulen läuft und über Religionsunterricht, also aufzuklären. Die Kirche hat auch einen Aufklärungsauftrag, aufzuklären, auch über geschichtliche Dynamiken, aber auch darüber, wie unsere Staaten funktionieren, in welchem Verhältnis Kirche und Staat zueinander stehen, was es bedeutet, dass wir eigentlich in Sozialstaaten leben, ne? Also soziales Verhalten, soziales Handeln zu vermitteln, sich selber so zu verhalten und so. Und ja, ich bin da jetzt noch nicht weit gekommen in meinen Gedanken. aber
Na, so wie es damals gewesen ist, stille sein und schauen, dass man sich auch selber schützt, mit der wird es nicht mehr getun sein. Also ich glaube auch, dass wir als Kirche da einen ganz anderen Aufdruck haben. Ich meine, ist jetzt auch vielleicht übertrieben gesagt, es gibt genug Belege auch in Österreich, dass Pfarrer oder dass sich Menschen in der Kirche auch damals geäußert haben und dafür dann aber auch bestraft worden sein. Das hat es immer gegeben, aber so jetzt der große Tenor, ich weiß jetzt nicht, hat es eine Beteiligung an den Gegendemos gegeben von der Kirche in Deutschland? Hast du was mitgekriegt? Hat sich die Kirche bekannt zu sowas?
Jetzt an den Demos in den letzten 2 Jahren?
Ja. Also die Kirche hat mit demonstriert, ja. Gegen?
Die haben sich auch, über alle kirchlichen Social Media Kanäle, die ich abonniert habe, war sofort, als dieser Artikel draußen war, am nächsten Tag gab es Stellungnahmen und ja, vor allem natürlich auch, weil also in meinem Heimatbistum, dem Bistum Münster, gibt es nochmal eine besondere Konstellation, die mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Wir hatten den Kardinal von Galen bei uns im Bistum, der sich sehr stark gegen den Nationalsozialismus eingesetzt und geäußert hat auch. Der Löwe von Münster hieß er.
Nee, schon mal was gehört, ja.
Genau. Insofern ist da nochmal eine besondere Sensibilität auch irgendwie dafür da. Ja, und da resultiert meine Frage auch ein bisschen raus. Also, dass man sich nicht in jede politische Debatte einmischen kann und dass vor allem ja auch der Anspruch da ist, dass Kirche irgendwie auch für alle da sein muss, das ist klar. Wobei ich auch da wieder unterscheiden würde zwischen Kirche als Körperschaft, also als Institution und die irgendwie alle repräsentieren muss, die in ihr versammelt sind, und halt den einzelnen ChristInnen. Ne? Mhm. Also deswegen war ja meine Frage, kann man Christin sein und unpolitisch bleiben oder sich eben nicht einsetzen. Und ganz flach gedacht überlege ich, ob ich zu diesen Demonstrationen gehen muss. Also nicht, ob ich das will oder ob ich das darf, sondern ob es mein Auftrag ist. Ob ich alleine, weil ich
Christin bin,
bekennende und gläubige Christin bin, da schon hingehen muss. So, ne? Und da habe ich noch nicht davon gesprochen, dass ich ja auch Demokratin bin und mich für eine demokratische Grundordnung einsetzen möchte und eben möchte, dass wir eine Verfassung haben, die die Menschenwürde schützt und die Menschenrechte impliziert und so. Ja, also du merkst ja auch, es ist jetzt in dieser Folge, glaube ich, besonders sichtbar, dass ich innerlich zerrissen bin und mir auch Worte fehlen und ich irgendwie merke, dass ich da auch keine, also eigentlich habe ich eine Position dazu. Ich denke, es ist so, ich kann nicht Christin sein und unpolitisch bleiben. Mhm. Und gleichzeitig möchte ich natürlich niemanden angreifen. Also es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffe.
Mhm. Na, ich verstehe dich doch schon und ich verstehe doch deine Zerrissenheit, weil es mir oft ähnlich geht. Gell? Also besonders, wenn man sich dann positionieren will, ungefragt positionieren will und eine Meinung haben möchte und dann oft über sich selber stolpert und sagt, ja, das ist eigentlich meine Meinung. Meine Meinung ist das, wir müssen die AfD oder die FPÖ verhindern. Und gleichzeitig kommt dann aber, aber ich stoße jetzt gerade so viele Leute vor den Kopf, die was, und das ist jetzt auch brutal übergriffig, die was vielleicht gar nicht weiterdenken können wie bis vor ihr Haustier, weil sie es nicht gelernt haben oder weil sie sinnliche Probleme haben oder weil sie sich einfach damit abgefunden haben, es Opfer zu sein, feiner ist. Und ich aber als Christ ja eigentlich auch deinen Menschen irgendwo helfen müssen, um auszustehen und zu sagen, hey, dein Leben ist Gnade, dein Leben ist Geschenk, du hast dein Leben selber in der Hand, wir haben alle Möglichkeiten, das selber zu dir. Das beste Beispiel, was mir da einfällt, ist, ich habe einmal diskutiert mit jemandem, die Türken kriegen alles. Alles in den Hals gesteckt. Alles. Die kriegen überall Hilfe.
Natalie zitiert gerade.
Die kriegen überall Hilfe und alles haben sie und überall alles wird ihnen gezollt und stell dir vor, die kommen, haben ein neues iPhone und ich denke mir so, oder eine Waschmaschine, wenn die hinweg kriegen sie nur eine Waschmaschine, ich muss mir meine Waschmaschine selber kaufen. Und ich habe mir so bei mir gedacht, ja, A, du kannst sie da selber kaufen und B, solltest du sie dir nicht selber kaufen, wo sogar dir eine Waschmaschine gekauft werden. Aber wir sollten ins Ausstehen und wir sollten hingehen und fragen. Mhm. Und das tue mir nicht. Da ist gescheiter, ich hocke mich in meinen eigenen Stuhl und sage, ich bin so arm. Und kümmere mich aber nicht drum. Und ja, es gibt Institutionen, die, wenn Menschen zu uns kommen, die ihnen leider klären, welche Hilfen es gibt. Und es gibt natürlich Zugang, leichteren Zugang zu Hilfen, wenn du Flüchtling bist, etc. pp. Brauchen wir auch nicht reden. Aber es wird bei uns niemand hinten lassen. Auch vor die Österreicher nicht hinten lassen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in Deutschland grob anders ist.
Ich glaube auch nicht, dass es geflüchtete Menschen leichter haben, dass es da leichteren Zugang gibt. Also das es wird meinem Eindruck nach, jetzt auch aus den letzten 7 Jahren, die ich in Österreich bin, ist, dass es, also in Österreich ist es schon für alle Menschen einfacher, über die Bürgerkarte und Austria ID und so weiter, wobei das ja nur Staatsbürger betrifft, was ich an dieser Stelle bemängeln möchte, als Nicht-Österreicherin. Es wird dir so leicht gemacht, Behördengänge zu machen. Also eine Anmeldung, wenn ich meinen Wohnsitz anmelden will als Europäerin in Österreich, das dauert, okay, wenn ich die Wartezeit am Magistrat mit einrechne, dauert das vielleicht 20 Minuten. Aber ich muss ein Formular ausdrucken, das fülle ich aus und dann gebe ich das ab. So. Wenn ich geflüchteter Mensch bin, ist es nicht so leicht, einen Wohnsitz anzumelden. Ne? Also das brauchen wir jetzt aber nicht, wir brauchen uns nicht darüber zerfleischen.
Ja, nein, gar nicht, aber einfach die Idee. Die Idee für Menschen, die mornen, die kommen und kriegen alles. Und ich muss arbeiten und kriege aber nichts, weil ich wäre allein gelassen. Mhm. Und das stimmt nicht da.
Natürlich stimmt das nicht.
Ja, aber die Menschen, die kommen, haben vielleicht jemanden da vor Ort, der sich auskennt, da, wo sie hingehen können, wo die Anlaufstelle ist, also gerade jetzt bei den ukrainischen, die sind gekommen, da waren Juristen da, die haben einmal erklärt, was und wie, was dürfen sie nicht, wo werden sie untergebracht und haben ihnen gleich gesagt, und das sind die Angebote vom Staat oder vom Land und die können sie holen. Inser ist natürlich darauf aufgefordert, wenn ich jetzt Schulstarthilfe oder Kindergeld Plus haben will, dass ich selber beantrage. Es wird mir nicht heimgetragen. Aber ich bin dafür verantwortlich, wenn ich das haben will, das abzuholen.
Genau, weil ich in der privilegierten Situation lebe, dass ich in meinem Heimatland bin, wo ich mich gut auskennen sollte, wo ich genau weiß, wo ich hingehen muss. Ich bin nicht traumatisiert, ich habe zu Hause keinen Krieg und mein Haus ist nicht zerbombt. Also nicht.
Ja, aber das ist eben die Situation von mir reden. Und deswegen glaube ich, dass es auch wirklich übergriffig ist. Weil ich nicht einschauen kann in die Situation von Menschen, die sich jetzt FPÖ oder AfD nahe fühlen, weil vielleicht fühlen die sich zurückgelassen, weil sie es eben, wie du schon gesagt hast, nicht verstehen, dass sie in der privilegierten Situation sein, weil es einfacher ist zu sagen, ich bin so arm und mir geht es nicht so gut und ich will jetzt nichts Schienen reden, es gibt genug Sachen, die in Österreich auch nicht in Ordnung sein. Wir reden da von Kinderarmut etc., das darf nicht passieren und auch solche Aussagen von einem Bundeskanzler dürfen nicht fallen, ja, brauchen wir auch nicht reden. Aber für mich stellt sich mittlerweile die Frage, kann ich als Christin überhaupt eine Partei in Österreich bedenkenlos wählen? Ja,
Das ist tatsächlich was mir eben auch schon gekommen ist. Ich gedacht habe, es ist also immer so unsere vorrangige Möglichkeit, uns an dem, was der Staat, der wir ja selber auch sind, weil ein Staat ohne Bürger gibt es nicht, uns am Staat und am staatlichen Handeln zu beteiligen, sind nun mal die Wahlen. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt wählen sollte, wenn Wahlen wären.
Also ich muss jetzt auch sagen,
was ich definitiv nicht wählen würde.
Ja, genau.
Aber unter dem, was übrig bleibt.
Ja. Du, jetzt...
Christliche Partei gründen,
Nathalie? Sollte man nicht gründen. Nein, weiß auch nicht. Eben, wie gesagt, weil dieser Spagat zwischen, das ist meine Überzeugung, das ist mein Wert, den ich weitergeben will, und der Realität also einen Staatsapparat am Leben zu halten, das sind zwei verschiedene Ballenschuhe. Und ich glaube, deswegen ist die Kirche gut angehalten gewesen, damals sich dann wirklich zurückzuhalten. Weil, ich meine, in der Bibel lesen wir schon, Jesus wird ja einmal aktiv gefragt, ja, was soll ich jetzt dir? Soll mir jetzt, wer kriegt jetzt die Münze? Kriegst du sie jetzt oder der was oben ist? Oder ich meine, ganz überspitzt gesagt. Und Jesus so ganz klar, nein, die Münze gehört der, was abgebildet ist, da drauf. Er will mit der jetzt nichts zu dir haben. Deswegen, Jesus ist politisch, ja, aber Jesus hat sich aus Tagespolitikum und aus Staatsräson auserkalten, oder?
Ja, und das ist ja auch ein gangbarer Weg, zu sagen, ich mische mich nicht auf den oberen, auf den höheren Ebenen ein. Und klar, die Anpassung von Christentum an Staaten hat ja immer gut auch funktioniert.
Nee, umgedreht da, oder?
Ja, umgedreht ja. Bei uns, aber andersrum, also wenn man jetzt dahin guckt, wo das Christentum sich ursprünglich verbreitet hat und auch dahin, wenn man, also Richtung Asien, Südamerika und so, da ist der Anpassungsgrad des Christentums enorm hoch, auch an die Kulturen vor allem und an die anderen schon existierenden Religionsgemeinschaften. Und vielleicht ist das auch tatsächlich die jesuanische Form von politisch sein, an meinen Nächsten zu handeln. Also und die Nächsten sind dann aber all die, sind nicht nur die, die jetzt neben mir sind und die, mit denen ich am Küchentisch sitze, sondern ist halt immer der, der mir gerade begegnet, quasi. Ne? Das ist dann schon wieder eine sehr weite Form von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Liebe den Menschen, der dir begegnet in seiner Not, in seinem Leid, aber auch in seinen Freuden, wie dich selbst. Also behandle ihn so, wie du selbst gerne behandelt werden wollen würdest. Und es hat natürlich eine enorm hohe Sozialverpflichtung, dieser Anspruch. Also daraus resultiert dann ein durch und durch soziales Verhalten in meinen privaten Beziehungen oder also auch in den beruflichen, aber in den Beziehungen, die quasi für mich handelbar sind. Mhm. So.
Ja, bin ich bei dir, wenn man es auf das Ohr bricht und die Sichtweise hat, ist zwar auch, wir müssen es wieder aus dieser privilegierten Sicht aus erkennen, oder? Weil wenn ich mir jetzt da vorstelle, die Geschichte im Tempel, wo die Bettlerin kommt und noch etwas gibt, die Bettlerin gibt noch etwas von dem, wo sie eh nichts hat, oder? Mhm. Und wir schwerfalls Insight in unserer, wir haben alle alles und oder viele alles und geben es nicht. Und wenn ich nachher her, da die künstliche Kleinhaltung, weil die Top 5 Milliardäre noch reicher geworden sind und der Rest stolz sich auf die gesamte Weltbevölkerung auch. Dieses Ungleichgewicht, was in unserer Welt einfach herrscht, gell, ist nicht wegzumachen. Weil, ja, ich habe einfach auch keinen Weg dazu. Und ich glaube auch nicht, dass die Kirche da eine Idee hat, das weil sie mir sagt, ja, das im hohen Politikum wieder ausgleichen. Wir können nur, und das ist, glaube ich, der Anspruch, den Jesus an uns hat, in seinem Umfeld das machen. Gell? Wenn ich das vorlebe, dass ich offen bleibe und meine Nächsten versuche zu lieben, nachher schwappt es über. Aber nochmal, die politischen Diskussionen und die Ebene, auf der sich das bewegt, das ist so laut und oft so sinnlos ausgeschrien, weil wir gar nicht eruieren können, was für ein Outcome sowas hätte. Mhm. Also wenn ich mir da so Sachen unlos wie eben aus der EU und aus deren, dann ist das so schnell gesagt, aber was das heißt, was das im Endeffekt nachher heißen würde, mein bestes Beispiel ist der Brexit, da muss man sich gut anschauen, was das für die EU zu oben heißt. Aber die Leute, die es dann da mitgehen und mitschreien, Deutschland muss aus der EU aus oder der Exit, wir brauchen einen Exit. Ja, dann denke ich mir, also bitte bis 3 zählen können wir jetzt aber schon noch. Weil alles Schlechte, was die EU bringt, aber das Wichtigste und das aller Wichtigste ist diese Friedensvereinbarung. Wir haben einen Nicht-Angriffspakt unterschrieben. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn jetzt jeder wieder meint, er muss übers Elsass streiten, ob das jetzt Deutsch oder Französisch ist. Mhm. Und wie so eine Kriegsführung heute ausschaut.
Genau, und trotzdem möchte ich das unterstreichen, was du gesagt hast, dass es nicht nur, wir können nicht nur in unserem privaten Umfeld oder persönlichen Umfeld als Christinnen wirken, sondern ich glaube, dass wir dazu verpflichtet sind. Und das bedeutet dann für mich aber im Umkehrschluss auch, mich nicht rauszuhalten. Ja, also nicht mich hinzusetzen und zu sagen, ich sage jetzt mal einfach nichts dazu, weil. So, sondern das bedeutet eben, an den Stellen, an denen ich das kann, die Informationen zur Verfügung zu stellen, die ich selber gesammelt habe, mit den Menschen zu sprechen, in Ruhe mit ihnen zu sprechen, auch zu versuchen, es selber nicht zu emotionalisieren, auch vielleicht da zu sein für Sorgen und Nöte der Menschen und nicht den Fehler zu machen, den in verschiedensten Situationen der Geschichte viele Menschen gemacht haben und der uns in den letzten Jahren ja auch über Wahlbeteiligung und so irgendwie wieder deutlicher vor Augen getreten ist, einfach zu schweigen. Mhm. Ja. Weil es gibt jetzt eine neue soziologische Studie, die ganz interessant ist, die sagt, eigentlich bestimmt die schweigende Masse die Geschichte. Also die, die sich raushalten, die sich nicht beteiligen. Es sind in der Regel, also andersrum. Die, die laut sind, bekommen nur deshalb so viel Raum, weil es so viele gibt, die schweigen. So, ne? Und das ist, glaube ich, immer, und da sehe ich eben, Schweigen ist ja nicht immer nur das Lautreden, also das Gegenteil ist ja nicht Lautreden, sondern eben auch, es gibt stummes Verhalten, also man kann sich stumm verhalten oder man kann Einfluss nehmen durch das eigene Handeln. Mhm. Und das ist ja das, wo wir uns sowieso auch einig sind, dass wir das können und tun sollten.
Das soll man auf alle Fälle tun. Und ich gang ja noch so weit, weil wir jetzt ja davor gerade kurz geredet haben, Christ sein und politisch sein. Wir sind ja auch angehalten, ins einzubringen in der Gesellschaft als Christen, oder? Genau. Das heißt, ich bin ja, also mein Aufdruck aus dem Christentum, außer ich ja politisch sein eigentlich, weil ich sehe jetzt so plakativ, aber die Welt zum Guten ändern, nein, die man nicht, aber halt einfach ins Einbringen, da, wo wir ins Einbringen kennen. Jesus hat sich auch da eingebracht, wo er sich einbringen hat kennen. Ob es jetzt eins zu eins überzustülpt mich in die heutige Situation, da tue ich mir jetzt echt ein bisschen schwer. Aber in denen, wo er sich eingebracht hat, und er ist ja auch in ein Setting gewesen, wo es nicht, du warst nicht friedlich. Im Gegenteil.
Gar nicht.
Er hat sich eher, heute darf man ja sagen, so radikale Unterstruktur da gebaut, so ist es, es ist so. Und was der Outcome nachher war, ist dieser Unterschied zu anderen Religionen, dass es bei uns um Frieden geht, um diese Liebe geht und nicht, es hat genauso Kreuzzüge gegeben und alles und es ist sicher nicht alles super gelaufen, dass sie das Christentum verbreitet haben und andere gezwungen haben, sich deren unterzuwerfen und hin und her, braucht man nicht reden, aber die eine Geschichte in Rom, wo der Unterschied für die Menschen war, dass man miteinander hoben, dass es da keinen Klassenunterschied gibt, das ist das, was mir so gefällt. Oder das einmal anders probieren. Und so war es ja bei ihnen auch. Und gleichzeitig verstehe ich aber, es fällt mir jetzt echt schwer zu sagen, aber ich verstehe oft die Leute auch, die was so Panik haben. Aber nicht, weil ich ihrer Meinung bin, sondern weil sie mir lauten, dass sie so Angst haben müssen vor etwas, wo du schon gesagt hast, das, was ihnen geschenkt ist. Mhm. Ich habe jetzt mit den Kindern eine Auskommensvorbereitung, geht es nächstes Mal um das Thema, was wir gemeinsam haben, oder? Wir atmen alle die gleiche Luft. Alle. Du fragst keiner, kehrt dir die Luft? Nein, es ist so, aber bei allen anderen Beispielen, was da daherkommen sind, wird schon schwierig, weil du hast Wasser gestanden. Dann muss ich mir denken, na so einfach ist es nicht, weil es gibt Wasserrecht und da und hin und her. Oder die Idee, der Wald kehrt ins Miteinander. Das war eine nette Idee, aber kehrt er nicht, weil da ist ein Besitztümer dahinter, da gibt es dann Bundesforst etc., Verantwortung.
Genau, aber genau das ist es ja. Und das ist so wichtig, dass Kinder das lernen, sich dessen bewusst zu werden. Es gibt diese Besitzverhältnisse, weil wir sie eingerichtet haben. Die sind nicht von Natur aus da gewesen. Ne? Also, und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen unserer, oder nicht ein bisschen, es ist ein großer Unterschied zwischen unserer Situation heute und der Situation vor 2000 Jahren. Da gab es das Römische Reich, die hatten auch ein Groß, und da gab es diesen einen großen Staatenverbund, kann man ja nicht sagen, aber das Römische Reich halt, was mit Rechtssetzungen einhergegangen ist. Aber grundsätzlich waren die Gesellschaften sehr viel kleinteiliger strukturiert. Ne? Und das ist das, was wir nicht mehr haben. Also wir haben kleinteilig strukturierte Gemeinschaften, aber die Gesellschaft, wir begreifen Gesellschaft als Österreich. Hm? Die österreichische Gesellschaft. So. Und da muss alles irgendwie, da wird alles in einen Topf geworfen. Ne? Und eben gleichzeitig finde ich so wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, wir leben heute so, wie wir uns das zurechtgelegt haben. Und es könnte eben auch alles ganz anders sein und wir könnten auch einfach alles ganz anders machen. Ob das gut, besser oder schlechter wäre oder ob das gut ausgehen würde, keine Ahnung. Aber mal die umgekehrte Perspektive einzunehmen. Und das ist vielleicht ja auch was, was wir aus den biblischen Geschichten lernen können, eine andere Perspektive einzunehmen und zu fragen, was wäre denn, wenn wir es einfach anders machen?
So, ja, das und genau da ist die Krux begraben. Außer Not, außer was anders machen, ist gleich getan. Aber wenn ich etwas gewernt bin und mir einbild, das gehört mir, was anzugeben oder was anders zu machen, da stellt sich der Mensch selber so dermaßen im Weg.
Ja, klar.
Und das merke ich ja selber als jemand, der was materiell gesehen hat, alles verloren hat, was man verlieren hat können. Also ich bin von ganz oben, ganz unten gelandet. Und bin selber, aber ich muss selber wieder ausstehen, weil es hat da keiner getan. Ich bin aber nicht durch irgendein Raster gefallen und ich bin halt wieder ganz gut situiert und geschuldet an vielen, vielen Leuten, die sich da beteiligt haben. Aber es funktioniert. Aber ich habe halt ganz ein anderes Verhältnis zu Besitz, wie ich, weil mir gibt es nichts, weil ich einfach weiß, dass das nicht alles ist. Jetzt die Hütte 100 oder dein Grundhund oder das ist mir egal mittlerweile. Ja, für mich geht es ganz um was anderes, aber weil ich es durchgemacht habe. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe mein Leben lang gearbeitet für mein Haus, für meinen Garten und nachher bin ich, was schießt mich doch irgendwo, wo ganz viel Wegzug ist und die ganze Struktur und die ganze Infrastruktur auseinanderbricht und ich will aber da nicht weg, weil es ist mein Haus. Und ich merke aber, es passiert aber nichts mehr, weil sich keiner darum kümmert. Und dann kommt jemand und sagt, aber ich kümmere mich jetzt darum. Ich mache dir das. Weil wir schauen, dass dir niemand das nimmt, was du eh noch hast. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, dass die Leute wieder kommen. Weil das ist ja oft das Plakative, was ich am Bild tun von jemandem, der sich dann angesprochen fühlt von so radikalen Gruppierungen. Die meinen das nicht bärs, aber sie denken nicht weiter wie vor ihr eigenes Haustier. Und da haben aber meiner Meinung nach die Großparteien einfach verschlafen, weil sie sich um ihr sich selber getrennt haben oder diese politisch engagierten Menschen oder die Menschen, die wie mir jetzt sich interessieren und sich vielleicht echt einmal ein Parteiprogramm durchlesen und nachher entscheiden, okay, wo positioniere ich mich halt mit meiner Wertemeinung und mit meinem Bild auf die Welt, wo will ich, dass es hingeht, die hat es ja noch gegeben. Aber wie die eine Sozialstudie jetzt ja sagt, die schweigende Mitte wird einfach viel krasser. Und die gehen nicht mehr hin. Die erwischst du nicht mehr.
Ja, und in Parteien, die alles für alle sein wollen.
Das geht nicht.
Ne, das geht nicht und da findet sich dann niemand mehr wieder. So, das ist halt.
Fazit.
Wir müssen, glaube ich, zumindest mit diesem Teil des Podcasts aufhören. Ich möchte einfach an dieser Stelle nochmal anmerken, dass wir beide offensichtlich politische Menschen sind und uns jetzt natürlich auch positioniert haben mit vielen Dingen, die wir gesagt haben. Dass es aber nicht darum geht, in unseren Gesprächen Menschen zu beurteilen oder zu bewerten oder ihr Verhalten zu verurteilen, sondern dass das einfach Fragen sind, die wir mitbringen und die wir miteinander besprechen. Uns ist ja auch schon mal zurückgemeldet worden, dass wir uns auch sehr oft sehr einig sind und dass es vielleicht besser wäre, wenn wir uns auch mal streiten. Das kann man nicht konstruieren. Und das aber, glaube ich, dass letztlich eben dahinter bei uns Fragen und Beobachtungen stehen, ohne dass wir werten wollen, sondern dass das Ziel eigentlich ist, dass wir besser verstehen wollen durch unser Gespräch oder mögliche Antworten finden wollen und gleichzeitig natürlich auch euch, liebe hörende Personen, zur Diskussion anregen wollen. Also, und dann ist es manchmal wichtig, sich auch zu positionieren und sich auszusetzen mit einer Position. Wenn sich davon jemand vor den Kopf gestoßen fühlt, tut mir das sehr leid. Wir stehen zur Verfügung für Rückmeldungen.
Gerne. Und redet drüber.
Genau.
Politisch sein heißt auch drüber reden, Meinungen auszutauschen und oft vielleicht einmal auszuhalten, dass jetzt jemand nicht deiner Meinung ist. Und ich als Christin will echt versuchen, die Menschen da anzuholen, wo sie sein und nicht zu überzeugen von irgendetwas, wo ich jetzt davon überzeugt bin, sondern anzuregen, drüber nachzudenken. Und wenn man das tut, glaube ich, haben wir schon viel gewonnen und schützen uns vor hoffentlich Wellen, die uns nicht über uns hereinbrechen. Und da können wir auch nichts anderes sehen. Wir beten, dass Gott Vernunft regeln lässt. Amen.
Okay, sehr unpassend jetzt, aber wir müssen noch unser Kartenspiel machen.
Ja, das machen wir. Politisch korrekt machen wir das natürlich. Oh, eine andere Farbe hat es geheißen.
Genau.
Was habe ich denn noch nie gehabt? Ich glaube, ich nehme jetzt einmal hellblau.
Also Hauptsache, du nimmst nicht rot, weil das nimmst du irgendwie ständig.
Na eben. Na, violett. Violett ist mein Fall.
Ich nehme hellgrün. Ich kann mich nicht von grün trennen. Fang du an.
Ah.
Du Du hast heute schon so gelacht.
Alter Vorschönheit. Über den Tellerrand geschaut. Stimmt oder stimmt nicht? Ich finde es intolerant, wenn eine Religion glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Das passt so irgendwie.
Stimmt oder stimmt nicht, war die Frage.
Stimmt, ich finde es intolerant, wenn eine Religion glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Tut mir jetzt aber echt schwer, weil ich gelernt habe, dass es die Wahrheit nicht gibt. Weil es ist immer eine situative Wahrheit, die jeder mit sich herumträgt. Aber was ich unterstreichen kann, ist, dass ich sagen kann, dass es keine Religion auf der Welt gibt, die was von sich behaupten kann, sie ist die einzige, der einzige Weg zum Ziel. Weil das Ziel wird immer anders definiert. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass die christliche Religion für mich die Wahrheit zu meinem Ziel ist. Und mein Ziel ist einfach ein Leben nach dem Tod. Punkt.
Sehr schön. Mein Ziel ist ein Leben nach dem Tod.
Naja, das ist jetzt ein bisschen nicht. Aber ich glaube halt gern drum, naja, dass das weitergeht. Also mein Ziel ist natürlich, ein gutes Leben zu haben, aber ich glaube halt drum, dass es dann nicht vorbei ist. Und deswegen spricht mir die christliche Religion. Und ich will ja keine Reinkarnation und ich will jetzt auch keine 1000 Leben durchleben. Ich möchte noch in den Himmel.
Punkt. Mhm. Okay. Ich spreche mit Petrus.
Dankeschön.
Ah nee, das war das mit dem Wetter.
Wohl, Petrus stellt sich halt durch. Oh, Checkliste.
Genau. Okay, ich habe eine hellgrüne Karte. Das ist die Kategorie Gefühlssachen. Und da hinten steht drauf, richtig wütend macht mich. Punkt, Punkt, Punkt.
Okay.
Dumm halt. Nein. Oh Gott, nein, das war nicht ernst gemeint. Was macht mich richtig wütend? Also ich habe in letzter Zeit oft festgestellt, dass ich wirklich wütend nur auf mich selber sein kann. Dafür bin ich das sehr oft. Weil wenn ich wütend auf andere Menschen bin, dann fängt mein Gehirn an, darüber nachzudenken. Also sehr meistens ist man wütend, weil der andere, also ein anderer Mensch sich falsch verhalten hat oder weil man sich ungerecht behandelt fühlt oder so. Dann fängt mein Gehirn an der Situation herumzudenken und denkt so lange, bis es alles zerdacht hat und dann ist es auch egal. Also und meistens, ich glaube, vielleicht bin ich auch einfach meistens wütend, also ich bin gar nicht so oft wütend, wenn ich etwas nicht verstehe. Also wenn ich nicht verstehe, warum andere Menschen sich so und so verhalten oder warum eine Situation so und so ist und sich nicht auflösen lässt oder wenn ich den Eindruck habe, Menschen sind nicht veränderungsbereit. So, was aber auch wieder damit zu tun hat, dass ich es nicht verstehe und das macht mich wütend und dann denke ich halt daran rum und irgendwie, ja, ich glaube, dass das ein Mangel ist bei mir, dass ich wahrscheinlich schon wütend bin. Ich war ein sehr wütendes Kind, habe ich kürzlich wieder rausgefunden.
Ja.
Ja, sehr viel, sehr wütend, habe sehr viel geheult und vielleicht habe ich den Zugang dazu verloren. Vielleicht würde es mir gut tun, mal wieder richtig wütend zu sein und sowas wie eine Schreitherapie zu machen, alles rauszulassen. Aber was passiert dann, wenn man die Wut zulässt und sie auch rauslässt?
Wut bricht sehr dann, zerstörerisch.
Genau, bricht dann ein Sturm aus, der sich nicht mehr einfangen lässt.
Na, glaub
ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, das auszuprobieren.
Na, schiss noch.
Mal sehen.
Und schnapp dir, wenn ich nicht mehr in deinem Umfeld bin. aber das ist schön gesagt, weil da ganz viel Wahrheit rein ist. Es ist richtig wütend auf Umstände ist das verfliegt. Aber ich kann mich ganz fest in dir wiederfinden, in der, dass ich so richtig wütend nur mit mir selber sein kann. Bei mir äußert sich das dann oft, dass ich mit anderen auch wütend bin oder hysterisch bin. Aber eigentlich richtet sich ganz viel gegen einen. Und das ist eigentlich gar nicht gut.
Genau.
Aber darüber können wir ein anderes Mal sprechen.
Ja, über weibliche Wut. Auch ein schönes Thema.
Über hysterisch sein.
Oh, schwieriger Begriff.
Ja, sehr schwierig. Aber habe ich mal ein interessantes Buch gelesen. Aber ja, als, an alle, die uns bis jetzt zugelassen haben, wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu viel erschreckt in unserer politischen Folge. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Jetzt kommt die Sonne. Vielen Dank.
Ciao derweil.
Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft Glauben und Pauline Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben@dbk.at. Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch Denk dich neu, ein Projekt der Österreichischen Katholischen Kirche für junge Erwachsene.